Du entscheidest dich heute nach dem Gottesdienst einfach aus Spaß mal in die Innenstadt zu fahren, ohne großes Ziel. Du nimmst die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof, steigst beim Hauptbahnhof aus. Der wimmelt wie immer von Leuten, viele Touristen. Du kommst aus dem Gebäude raus, du siehst Busse stehen und du läufst einfach in aller Ruhe weiter, die Straße weiter, überquerst die Spree und plötzlich findest du dich dann auf einem Platz wieder. Und du merkst, du stehst direkt bei der Charité auf dem Campus. Und du träumst vor dich hin, läufst einfach ein bisschen weiter. Und auf einmal kommt eine Krankenschwester auf dich zu, völlig aufgelöst, völlig nervös. Und sie meint: Wir brauchen dich, wir brauchen dich sofort. Und du sagst: Ja, was ist denn los? Ja, wir haben einen Patienten für die Not-OP vorbereitet, der ist schon bereit, ich finde aber keinen Chirurgen, niemand kann das machen. Ja, worum geht's denn? Eine Herztransplantation, die muss sofort passieren. Das Herz läuft ab, die muss jetzt passieren, du musst ran. Du fängst zu argumentieren und du sagst: Also, erstens habe ich keinen Doktortitel, zweitens habe ich keine Ahnung von Medizin, drittens habe ich zwei linke Hände und zum anderen kippe ich um beim Anblick von Blut. Wie um alles in der Welt soll ich das tun? Die Dame bleibt aber fest und beharrlich und du musst einfach mit, du kannst nichts mehr dagegen sagen, du rennst, kommst der Frau hinterher, bis schließlich findest du dich in dem OP-Saal wieder, stehst vor dem Patienten, man gibt dir ein Skalpell in die Hand und du sollst loslegen. Und spätestens dann wirst du noch einmal ausrufen: Leute, ich verstehe nichts von den Geräten, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich hiermit umgehen muss. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze angehen muss. Und ich muss euch einfach sagen, als Fazit, dass wenn ich meine Finger an diesen Mann rühre, wird er erst recht sterben. Deshalb, ich kann das nicht. Nun, das ist eine übertriebene Geschichte, das ist eine absurde Geschichte und ich hoffe, dass es niemandem von uns jemals passiert und ist auch bewusst so. Das Problem ist, dass wir häufig, wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, dass wir uns viele Christen ein ähnliches Gefühl haben, wenn sie dieses erste den Brief lesen. Sie sagen: Dieser Brief stellt uns vor Aufgaben, die wir gar nicht bewältigen können. Dieser Brief verlangt uns etwas ab, was eigentlich völlig unmöglich ist. Und wir haben jetzt schon das erste Kapitel durch vom ersten Johannesbrief, wir haben mit dem zweiten Kapitel angefangen und wir haben ganz entscheidende Dinge in diesem Brief gesehen. Und Johannes hat angefangen, damit so deutlich zu machen, dass Gott Licht ist, er ist heilig, er kann keinen Kontakt mit Sünde haben. Er hat deutlich gemacht, du kannst keine Gemeinschaft haben, wenn du sündig bist. Und dementsprechend macht Johannes dann auch deutlich, dass diese Sünde angegangen werden muss. Und fordert ganz konkret in Kapitel 2, Vers 1 auf: Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Sündigt nicht, ist die Konsequenz. Und dann geht es um, kommt eins ans andere. 2, Vers 3, halte die Gebote Gottes. Und in 2, Vers 9, liebe deinen Bruder in der Gemeinde. Und so schreibt Johannes hier mit ganz deutlichen Tests und er schreibt hier immer wieder und ganz in starken Kontrasten, quasi nur schwarz und weiß. Er macht keinen Unterschied mit Grauzonen. Es ist immer ganz klar: Entweder du sündigst oder nicht. Entweder hältst du die Gebote oder nicht. Entweder liebst du deinen Bruder oder nicht. Und dementsprechend, entweder bist du Christ oder nicht. Also ganz klare, ganz direkte Sprache, die Johannes hier verwendet. Nun, ein Prediger meinte, dass viele Gemeinden es nicht schaffen, eine komplette Serie durch den ersten Johannesbrief zu hören, weil sie sagen, es ist viel zu hart, es ist viel zu schwer. Wir können damit nicht umgehen, wir können das nicht tragen. Und du möchtest, wenn du den ersten Johannesbrief liest und wenn du davon hörst, einfach ausrufen: Ich kann das einfach nicht. Diese Aufgabe ist nicht möglich, dass ich sie bewältige. Oder aber es führt dich zu zweifeln, wenn du dich selber siehst und deine Sünde realisierst. Und du bist entmutigt von diesem Brief. Bis hin zu der Frage: Bin ich überhaupt errettet? Die Konsequenz, die du ziehst, weil du sagst: Ich kann das einfach nicht. Und deshalb ist es wichtig und auch eine Frage an uns: Was machen wir mit so einem Brief? Wie gehen wir mit Johannes um, wenn er uns so stark konfrontiert? Und wir haben die Neigung, wenn wir dann diese Stellen lesen, dass wir in die Versuchung kommen, die Spannung lösen zu wollen. Dass wir direkt in andere Textpassagen springen, wo uns die Gnade noch größer gezeigt wird. Oder wir versuchen, den Text irgendwie so umzubiegen, dass er genau das sagt, was wir von unserem Glauben verstehen. Doch wenn wir mit diesen Aussagen der Schrift kämpfen, dann müssen wir uns umso mehr damit beschäftigen. Dann haben wir uns umso mehr darin zu vertiefen. Und wir müssen versuchen zu verstehen, was will Johannes hiermit bezwecken? Warum schreibt er so? In welche Situation schreibt er hinein? Und an wen schreibt er überhaupt? Denn das Schöne an der Passage ist, dass heute Johannes uns Hoffnung gibt. Er gibt uns endlich Hoffnung. Auf diesem Bild dieser klaren Schwarz- und Weiß-Kontraste, die er gezeichnet hat, gibt er jetzt Hoffnung dem Christen. Und wenn wir den Gesamtverlauf des Briefes angucken, dann finden wir die Absichtsaussage von Johannes in 1. Johannes 5, Vers 13. Dort erklärt er nämlich, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wir sehen, wenn wir den Brief beobachten und sehen, wo Johannes überhaupt hin will, dann ist es nicht das Ziel von Johannes, dass er Gläubige entmutigen will, sondern er will sie ermutigen. Er will sie in der Gewissheit bestärken, ihr seid Christen, ihr seid gläubig und er will Perspektive geben. Und das ist das Ziel des Buches. Das ist das Ziel, warum Johannes diesen Brief schreibt. Und genau wegen diesem Ziel sind wir jetzt in Kapitel 2 an einer Stelle, wo Johannes innehält, wo er stoppt, quasi eine Vollbremsung hinlegt und sagt, Moment, ich muss den Leuten erst wieder Hoffnung geben. Ich muss ihnen erst wieder Perspektive geben, bevor ich den nächsten Befehl ranhänge. Und so gibt er dir heute Morgen in dem Text, den wir anschauen, drei Tatsachen, die den Erfolgsgarant für dein Glaubensleben ausmachen. Drei Tatsachen, die den Erfolgsgarant für dein Glaubensleben ausmachen. Und dazu dürft ihr mit mir 1. Johannes 2 aufschlagen und wir lesen die Verse 12 bis 14. Die Verse 12 bis 14. Dort schreibt Johannes, ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also ihr seht, dieser Text hört sich förmlich nach einem Stopp in dem Brief von Johannes an. Wir haben hier plötzlich eine ungewöhnliche Formulierung. Wir haben eine Formulierung, die sich schon fast poetisch anhört. Und wir haben hier drei parallele Aussagen. Also dreimal, ich schreibe euch Kinder, Väter, ich schreibe euch ihr jungen Männer. Und dann, ich habe euch geschrieben Kinder, ich habe euch geschrieben Väter, ich habe euch geschrieben ihr jungen Männer. Nun, dieser Text wird seit 2000 Jahren diskutiert, was die wirkliche Bedeutung ist. Und es gibt viele verschiedene Ansichten. Und weil ich weiß, dass auch ihr Zugang zu Kommentaren habt und auch ihr euch mit Texten beschäftigt, muss ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen, was diese verschiedenen Ansichten sind. Ich werde euch versuchen, nicht mit Details zu langweilen, aber dieser Text ist nicht selbsterklärlich an und für sich und deshalb müssen wir verstehen, worum geht es hier überhaupt und was sind die Diskussionspunkte. Nun, die zwei Fragen, die sich stellen, ist erstens, wen meint Johannes, wenn er hier von Kindern, von Vätern und von jungen Männern spricht? Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, warum macht er das zweimal? Warum schreibt er, ich schreibe euch und nachher nochmal, ich habe euch geschrieben? Nun, was diese Gruppen angeht von Kindern, Vätern und jungen Männern, gibt es die eine Meinung, dass man sagt, dass Johannes muss hier von Levels von geistlicher Reife sprechen. Das würde also bedeuten, wenn er von Kindern spricht, spricht er von denen, die ganz jung im Glauben sind, die frisch bekehrt sind, die noch nicht viel erfahren haben im Glauben. Wenn er dann von Vätern spricht, spricht er von denen, die schon viel an Erfahrung im Glaubensleben mitgetragen haben, schon viel gelernt haben, auch in ihrem Prozess der Heiligung weit vorwärts gekommen sind. Und dann haben wir die jungen Männer, die mittendrin stehen in der Blüte des Lebens, die im Glauben aktiv sind, die stark sind, die vorwärts gehen und noch eine Erfahrung nach der anderen sammeln. Das ist eine Sicht. Die zweite Sicht würde sagen, Johannes spricht seine Leser immer wieder mit Kindern an. Deshalb müssen wir Kinder als alle Christen sehen. Und danach unterteilt er erst zwischen Vätern und junge Männer. Und die wieder als geistliche Reife einordnet. Oder aber eine dritte Ansicht, die nicht ganz so stark präferiert ist, ist die, dass man sagt, es sind wirklich tatsächlich unterschiedliche Altersgruppen. Also wörtlich gesehen Kinder, wörtlich gesehen Väter und wörtlich gesehen junge Männer. So, jetzt habt ihr viele Infos und jetzt sage ich euch, warum ich denke, welche Ansicht richtig ist. Alle Aussagen, die Johannes hier macht, alle Eigenschaften, die er den Kindern, den Vätern und den jungen Männern zuordnet, sind Eigenschaften, die jeder Christ in seinem Leben haben sollte. Jeder Christ sollte diese haben und finden in sich selber. Und daher stimme ich damit überein, ich zitiere einen Kommentator, der sagt, da aber alle diese Eigenschaften bei allen Gläubigen zu finden sein sollen, ist es am besten, die Unterteilung als ein Stilmittel zu betrachten, das die Akzente setzt. Alle Christen sind aus Gnade, nicht von Natur aus, Kinder in Unschuld und Abhängigkeit vom himmlischen Vater, junge Männer in Stärke und Väter in Erfahrung. Bevor jemand hier denkt, eine gewisse Passage aus diesem Text gehört nicht zu ihm, das ist nicht richtig. Dieser ganze Text spricht für alle Christen, ist an alle Christen adressiert und jeder heute ist damit angesprochen. Nun die Frage, warum wiederholt er das zweimal? Nun, es geht um, wenn ich etwas deutlich machen möchte, dann gibt es, ist es das, die Lösung Nummer eins, dass ich die Sache wiederhole. Ich sage es nochmal und nochmal, damit ihr versteht, worum es geht. Und darum geht es Johannes hier. Wir müssen nochmal sehen. Er hat eins nach dem anderen gebracht und jetzt hält er an und macht deutlich, guck mal, ich will euch Hoffnung geben, darum geht es. Und dann, und ich will euch nochmal Hoffnung geben, darum geht es, bevor ich weitermache. Und so können wir diesen Text einordnen. Und so kommen wir zu diesen drei Tatsachen, die den Erfolgsgarant für dein Glaubensleben bilden. Und die erste Tatsache ist, du hast Vergebung. Du hast Vergebung. Wenn wir uns jetzt den Text anschauen, in Vers 12 schreibt Johannes, ich schreibe euch Kinder. Und wir haben festgestellt und wir haben gesagt, dass der Brief an und für sich schwer zu schlucken ist, dass er von vielen Christen nicht gerne gelesen wird. Aber was wir Johannes nicht vorwerfen können, ist, dass er eine zu harte Sprache verwendet. Immer wieder spricht er von Kindern. Immer wieder sehen wir dieses Herz eines Mannes, der viel durchgemacht hat in seinem Leben, der viele Christen betreut hat, der viele zum Glauben geführt hat, der viele Gemeinden gegründet hat und gestärkt hat. Und so kann er auch immer wieder sagen, ihr seid meine Kinder. Und die erste Tatsache, die er deutlich machen möchte, ist, ihr meine Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Und das ist so ein Trost, wenn wir das im Kontrast zu dem sehen, was Johannes uns vorher erklärt hat in Kapitel 1 und Kapitel 2, wo es zuerst darum geht, Gott ist Licht. Das sagt er in Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, in 1 Vers 5, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und weil er Licht ist, weil er heilig ist, wird deutlich, dass Sünde von Gott trennt und du keine Gemeinschaft mit Gott haben kannst, es sei denn, die Sünde wird angegangen. Und so macht er dann den Sprung zu 2 Vers 1, wo es heißt, sündige nicht. Und auf den Kontrast sehen wir jetzt, was er hier schreibt in 2 Vers 12. Euch sind die Sünden vergeben. Das, was ich gesagt habe, dass die Trennung bewirkt zwischen Gott und dem Gott und dir, das, was die Trennung bewirkt zwischen Geschwistern, Gläubigen und dir, das ist weg, es ist vergeben. In Christus hast du die Vergebung der Sünden. Ein Fakt, der uns in vielen Briefen, auch im Neuen Testament, deutlich gemacht wird. In Kolosser 1, Vers 14, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Sein Sühnopfer ist bezahlt, die Sünde ist bezahlt, die Sünden sind vergeben, ein für alle Mal erlöst. Das ist die Stellung, die der Christ hat, das ist die Stellung und die Hoffnung, die du brauchst, um im Glauben vorwärts zu gehen. Hebräer 7, Vers 27 sagt, spricht von Jesus als dem Hohepriester, der nicht Tag für Tag nötig hatte, wie die Hohepriester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Und jetzt zu Jesus. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er die Sünden ein für alle Mal bezahlt. Das ist die Stellung, die du als Christ vor Gott hast. Du bist gereinigt. Du hast die Gemeinschaft mit Gott, die du vorher nicht haben konntest. Und du bist jetzt frei von der Sünde. Du bist sein Kind. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Moment mal. Als Florian 1. Johannes 1, Vers 9 gepredigt hat, 1. Johannes 1, Vers 9, dort heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Da haben wir auch gelernt, dass selbst der Christ heute noch seine Sünden zu bekennen hat. Und dass er vor Gott kommen muss mit seinen Sünden und um Vergebung bitten muss. Wie passt das jetzt zusammen? Wie kann Johannes hier jetzt sagen, eure Sünden sind euch vergeben ein für alle Mal? Und wie kann er vorher noch sagen, ihr habt eure Sünden zu bekennen? Wie gehen wir damit um? Das ist richtig. Beides ist richtig. Und was es für uns zu verstehen gilt, ist, was Johannes hier deutlich macht, ist, als ihr noch Sünder wart, da war euer Herz anders. Könnt ihr euch vorstellen, da hattet ihr ein schwarzes Herz. Und nach der Bekehrung, als Gott euch gereinigt hat, als ihr das Sühnopfer anerkannt habt, habt ihr ein neues Herz bekommen. Das Herz an und für sich ist rein. Ihr befleckt es immer wieder mit Sünde, die ihr begeht und mit die ihr bekennen müsst. Aber das Herz ist grundsätzlich neu und ihr habt vor Gott eine neue Stellung. Vor Gott hast du ein reines Herz und vor Gott sind deine Sünden grundsätzlich vergeben und vor Gott kann dein Herz jetzt Gemeinschaft mit diesem Gott haben. Wenn du einmal ein Glas fallen lässt zu Hause und jemand dir dann sagt, immer zerbrichst du die Gläser, dann wirst du sagen oder denken, vielleicht wirst du es nicht sagen, also Moment mal, meistens zerbreche ich keine Gläser. Das ist jetzt einmal passiert. Meistens mache ich das nicht. Ich bin kein Glaszerbrecherer die ganze Zeit. Und so ist es auch mit der Sünde, wie wir das verstehen müssen. Du magst noch sündigen als Christ. Und du magst auch noch damit kämpfen. Aber du bist von Natur aus eine andere Person, die eben gereinigt ist, deren Sünde vergeben ist. Du hast ein neues Herz. Und das will Johannes Ihnen deutlich machen. Wenn ich hier von Sünde spreche, wenn ich hier von der Trennung zwischen Gott und der Sünde rede, dann möchte ich euch aber auch deutlich machen, diese Sünde ist euch vergeben. Nun, und wenn du in dein eigenes Leben schaust und du fragst dich, und du bist frustriert über deine eigene Sünde, die du täglich begehst. Du bist frustriert darüber, dass du schon wieder zornig geworden bist. Du bist frustriert darüber, dass du Sachen gesagt hast, die nicht biblisch waren. Du bist frustriert darüber, dass du wieder so etwas Abscheuliches gedacht hast. Und dann fängst du an zu zweifeln an dir selber und du bist förmlich fertig mit deiner Sünde. Dann brauchst du genau diesen Zuspruch, den Johannes dir gibt. Deine Sünden sind dir vergeben. Vor Gott hast du eine reine Stellung. Du bist sein Kind in Ewigkeit. Keine Sünde, die du begehst, wird dich von ihm trennen können, wenn du ihn als deinen Herrn und Heiland anerkennst. Christus hat am Kreuz für deine vergangenen, für deine jetzigen und für deine zukünftigen Sünden bezahlt. Du musst nichts mehr bezahlen. Du hast nicht mehr die Verantwortung, dich irgendwie fertig zu machen, dich irgendwie zu knechten oder irgendwelche Sachen aufzuerlegen, weil du denkst, du kommst damit in eine bessere Stellung. Deine Sünden sind vergeben. Und jetzt erklär doch auch, warum die Sünden vergeben sind. In Vers 12, was sagt er dort? Ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Es ist so wichtig zu verstehen, du hast nichts hinzugebracht zur Vergebung deiner Sünden. Du hast nichts, mit dem du deine Vergebung der Sünden verdienen könntest. Und wenn du auf dein Leben schaust und es merkst und du fängst schon fast an, dich zu verabscheuen und fragst dich, wie um alles in der Welt kann dieser Gott meine Sünden vergeben, dann ist das genau der richtige Punkt, weil er es nicht um deinetwillen, sondern um seinetwillen getan hat, für seinen Namen, für seine Ehre. Darum ging es ihm. Also Jesus selbst ist der Grund und das Ziel der Vergebung der Sünden. Es geht um ihn allein. Und so bist du jetzt, heute, völlig umsonst gerechtfertigt. Und darüber darfst du dich freuen. Und darüber darfst du dankbar sein und vorwärts gehen. Du hast Vergebung durch ihn. Das ist die erste Tatsache, die Johannes den Christen zu seiner Zeit vermitteln wollte. Und er führt es jetzt noch weiter. In Vers 14 sehen wir wieder eine Aussage, die an die Kinder gerichtet ist. In Vers 14 sagt er, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wenn dir die Sünden vergeben sind, dann kennst du den Vater. Gott den Vater, den Jesus selbst Vater nennt. Und Jesus lehrt seine Jünger, ihn als Vater anzusprechen, im Vater unser. Und das ist dieser Vater, der versorgt. Es ist dieser Vater, der erhält. Es ist dieser Vater, der erschafft. Und es ist dieser Vater auch, der sich über dich erbarmt hat. Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dieser Vater ist es, den du kennst. Und wenn der Sturm des Lebens auf dich einprasselt, wenn du nicht mehr weißt, was richtig und was falsch ist, wenn du überwältigt bist, überfordert bist mit deinem Leben, dann weißt du wenigstens eines. Ich kenne meinen Vater und mein Vater ist der gleiche. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, das ist ein Werk des Geistes, dass du ihn Vater nennen kannst. Und du bist nicht nur per Du mit ihm, es ist noch eine engere Gemeinschaft. Und du magst von deinem irdischen Vater heute enttäuscht sein. Du magst von deinem irdischen Vater verletzt worden sein. Du magst von deinem irdischen Vater vernachlässigt worden sein. Doch Gott ist ein anderer Vater. Und wie er ist, das sehen wir zum Beispiel in Lukas 15, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir lesen dort die Geschichte von dem Sohn, der seinen Vater verlassen wollte, der wegging in die Welt, der das Geld des Vaters verprasste, verschwendete, bis er am Ende an einem Tiefpunkt ankam und bei den Schweinen saß und zu Sinnen kam und sich entschied, zu seinem Vater zurückzugehen. Wir lesen dann in Lukas 15, Vers 21, wie der Vater reagiert hat. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist der Vater, der Johannes hier nennt. Das ist der Vater, den du kennst, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Ein Vater, der sich erbarmt. Ein Vater, der die Schuld nicht anrechnet. Und ein Vater, der dich niemals mehr dein Kind nennen wird, wenn du sein Kind bist. Nun stell dir das vor. Du kannst dich als ein es so sehen, als wenn du warst ein Straßenkind, das in der Kanalisation sitzt, das ständig begleitet ist von Ratten und von Kot. Sobald du dich der Öffentlichkeit zeigst, bist du nur noch ein Abschaum der Gesellschaft. Jeder nimmt gleich 3 Meter Abstand von dir. Du suchst nur im Müll nach Essen. Und dann kommt Gott auf dich zu als sein Vater. Er wäscht dich rein, er nimmt dich auf, er adoptiert dich sogar und sagt, du bist jetzt mein. So ging Gott mit unserer Sünde um. Und diesen Vater kennst du. Er ist jetzt dein Papa, er ist jetzt deiner. Vor ein paar Monaten, unsere Tochter kann immer noch nicht perfekt reden, aber als sie anfing, ein paar Sachen zu begreifen und zu kommunizieren, war eins für uns als Eltern ganz bezeichnend. Immer wieder als Mantra fast hat sie sich das aufgesagt. Sie saß vor uns, zeigte auf Mama und sagte Mama. Dann zeigte sie auf mich und sagte Daddy. Und dann zeigte sie auf sich und sagte ihren Namen. Immer wieder hat sie das gemacht. Sie hat noch nicht viel begriffen, aber sie wusste eins. Das sind meine Eltern und ich gehöre dazu. Und das ist das, was Johannes hier auch sagt. Du magst noch nicht viel begriffen haben. Du magst noch an vielen Sachen in deinem Leben und in vielen Sachen von der Bibel auch kein Verständnis haben. Aber du weißt eines, meine Sünden sind vergeben, komme was wolle. Und er ist mein Vater, komme was wolle. Das ist die Hoffnung, die Johannes mitgibt. Das ist die Perspektive, die er dir für dein Glaubensleben mitgibt. Er ist dein Vater, dir ist vergeben, du bist sein. Und jetzt darfst du dir vorstellen, bist du wie ein stolzes, verwöhntes Kind, das sagt, er ist mein Vater, er hat bezahlt. Er ist der Beste, er ist der Stärkste und er lässt mich nie wieder los. Das ist ein Christ vor Gott. Und das ist ein Wunder, das ist Gnade, die wir festhalten müssen. Und das ist eine Hoffnung, in der wir vorwärts gehen können. Nun, du wirst auffallen wie ein Paradiesvogel in der Welt. Und das ist richtig so. Denn du bist ein Kind des allmächtigen Gottes. Nun, das ist die Basis für die Motivation. Das ist der Antrieb, den du hast in deinem Glaubensleben. Aber Johannes lässt es nicht dabei. Er fährt jetzt noch weiter und er gibt uns eine zweite Tatsache, auf die sich dein Erfolgsgarant für dein Glaubensleben aufbaut. Und diese zweite Tatsache ist, du hast Erkenntnis. Also zuerst, du hast Vergebung, zweitens, du hast Erkenntnis. Wir lesen jetzt in Vers 13. Dort schreibt er, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und das Gleiche schreibt er noch einmal in Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Nun, Johannes meint hier nicht Väter im wörtlichen Sinne, sondern er meint Menschen, die in ihrem Leben viel durchgemacht haben, die viel erfahren haben, die viel kennen und diese Erfahrungen in ihrem Leben anwenden und sie verändert haben. Sie werden gesehen als weise, als reife Menschen. Und so wie ein Vater, ein älterer Mensch, auf sein Leben zurückgeht und blickt und sein Leben in einer weisen Weise führt, genau so ist ein Christ vor Gott, weil er die Erkenntnis hat. Du hast die Erkenntnis im geistlichen Sinn. Und wir sehen das auch in der Bibel an anderen Stellen verwirklicht. Zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 4. Wenn ihr das mal mit mir aufschlagt, 1. Korinther 1, Vers 4. Dort schreibt Paulus an eine Gemeinde, die viele, viele Probleme hatte, völlig unreif war, Sünde akzeptiert hat, Parteiungen geschaffen hat und auch akzeptiert hat. Und doch schreibt er diesen Menschen in Kapitel 1, Vers 4 vom 1. Korintherbrief, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus, Jesus. In ihm seid ihr in allem reich geworden. Und jetzt kommt es, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Also hier dieses Beispiel, wo er schon deutlich macht, er erklärt das später im Brief, ihr habt ganz, ganz viele Probleme, mit denen ihr umgehen müsst. Aber eins weiß ich, ihr habt das Wort und ihr habt die Erkenntnis in der Fülle bekommen und ihr habt sie. Und hier spricht die Bibel wieder von einer Stellung, die du als Christ vor Gott hast. Natürlich brauchst du Wachstum. Natürlich gibt es Dinge, die wir lernen im Verlauf des Lebens. Und vor allen Dingen kommen wir vor Gott am Ende der Zeit und wir werden sehen, dass wir vieles während unserer Zeit im Leben nicht verstanden haben. Natürlich ist es ein Wachstumprozess. Natürlich lernst du viel über Gott, du lernst viel über dich. Aber es gibt diese eine Erkenntnis, die vollständig ist, die von dem Zeitpunkt der Bekehrung an da ist. Und diese Erkenntnis ist es, die dich durchträgt, die dir Hoffnung gibt. Und was ist diese Erkenntnis? Was sagt Johannes hier? Der, der schon von Anfang an war. Nun, was meint Johannes damit? Er nutzt immer wieder dieses Wort Anfang. Das macht er sehr gerne. Das ist eines der Lieblingsworte von Johannes. Wenn ihr das Evangelium kennt, Johannes 1, Vers 1 fängt wie an? Im Anfang war das Wort. Dann schlagen wir den Brief auf, den ersten Johannesbrief. Wie fängt der Brief an? Was von Anfang an war. Und dann später in Kapitel 2, Vers 7, dort spricht er von dem Gebot. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Zwei Dinge sind Johannes sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen. Das eine ist, Christus ist ewig. Er war schon von Anfang an und weil er von Anfang an war, ist er Gott. Denn es gibt nur einen, der von Anfang an sein kann. Die zweite Sache, die ihm wichtig ist, zu deutlich zu machen, ist, ihr müsst festhalten an dem, was ihr von Anfang an bekommen habt. Lasst euch nicht ableiten von neuen Lehren, die sich in die Gemeinden einschleichen, von neuen Meinungen, die euch verwirren wollen. Haltet fest an das, was von Anfang an war. So, wenn wir jetzt also im 1. Johannesbrief 2, Vers 13 und 14 anschauen, dann meint Johannes diesen Christus, der von Anfang an war. Johannes sagt ihnen also und sagt uns heute hier, ihr kennt den, der von Anfang an war. Ihr kennt Christus. Und ihr kennt den als den, der schon war, als du noch nicht existierte. Du kennst den als den, der schon war, als Gott die Welt erschuf, der die Welt selbst erschuf. Du kennst ihn als den, der schon war, als Gott seinen Plan vorführte. Und du kennst ihn als den, durch den Gott seinen Plan verwirklicht hat. Du kennst ihn als den ewigen Jesus, als den unveränderlichen Jesus. Hebräer 13, Vers 8 schreibt, er ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Er ist unveränderlich. Und das ist der Aspekt, den Johannes hier betont. Ihr kennt den, der schon von Anfang an ist. Und wie ein Vater im Glauben, der sagt, ich habe schon so viel erlebt. Ich kenne das alles und dieses neue Gedöns macht mich nicht mehr verrückt. So ähnlich kannst du als Christ vorgehen, wenn du kennst den, der schon von Anfang an war. Es gibt nichts, das diese Position von Gott nehmen kann. Und das ist auch so wichtig für uns zu begreifen. Johannes schreibt hier eine Gemeinde, die mit neuen Lehren konfrontiert ist, wo plötzlich gesagt wird, Christus kann nicht Gott und Mensch gewesen sein. Also die Natur Christi wurde prinzipiell angegriffen und Johannes sagt jetzt, ihr kennt doch diesen Christus, der war schon von Anfang an und dieser Christus ist auch schon immer der gleiche geblieben. Haltet an diesem fest. Und weil er ewig ist und nur deshalb und weil er unveränderlich ist, deshalb ist er der Einzige, der im Vergleich zu allem anderen Bestand hat. Und darauf lohnt es sich, sein Leben auszurichten. Das ist übrigens auch ein Fakt, den Salomo im Buch Prediger gewissermaßen für uns zeigt, weil Salomo sich dort intensiv mit dem Treiben auf der Erde beschäftigt. Er guckt, was geht hier vor sich auf der Erde und er sagt, dass alles, was die Menschen tun, vergänglich ist. Alles vergeht, alles ist ein Haschen nach Wind, alles ist sinnlos und dann zeigt er plötzlich diesen Gegensatz. Das war aber, was Gott tut, das während in Ewigkeit. Und Gott selbst ist ewig. Und wenn am Ende das Leben vorbei ist, dann stehst du vor Gott und dein Geist geht zu dem, der dich gemacht hat. Also Gott selbst ist es, der dem Leben Sinn verleiht. Und wenn wir das Leben außerhalb von dieser Ewigkeit sehen, dann ist es sinnlos, dann vergeht es, dann ist es, hat es keinen Sinn, keinen Zweck. Und so ist es auch mit Johannes hier. Ihr kennt den Ewigen. Lasst euch nicht weismachen, dass hier plötzlich was Neues kommt, dass euch irgendwie das bisschen noch zum Glauben geben könnte. Sondern ihr kennt den, der schon von Ewigkeit war, der unveränderlich ist. Den habt ihr kennengelernt, als ihr euch bekehrt habt. Und es bleibt so. Der wird sich nicht mehr ändern. Und ähnlich wird Paulus auch ganz konkret bei den Kolossern. Weil die Kolosser waren drauf und dran, diesen Christus, den sie kennengelernt hatten, loszulassen und sich wegzuziehen von anderen Lehren, von fleischlichen Lehren, von Gesetzlichkeiten. Und Paulus schreibt ihnen in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das ist euer Jesus. Das ist der Jesus, den ihr kennengelernt habt, als ihr euch bekehrt habt. Das ist immer noch der gleiche. Dieser Gott hat die Macht über allem. Er ist das Ziel des Lebens. Er ist das Ziel des Glaubenslebens. Und deshalb lass dich bloß nicht billig verkaufen. Nichts ist höher als er und nichts ist mächtiger als er. Und diesen Gott kennst du. Nun, auch du wirst heute in deinem Leben immer wieder mit neuen Lehren und neuen Überzeugungen konfrontiert werden. Und man sagt dir manchmal auch, oder man suggeriert es, wenn du das nicht begreifst, das bisschen, dann hast du den Glauben noch nicht ganz verstanden. Und dann findest du dich plötzlich in Debatten drüber, über Calvinismus, Arminianismus oder über Entrückung vor oder nach der Endzeit oder auch welche Bibelübersetzung du nutzen solltest. Die eine ist schlecht, die andere ist gut. Und wenn du die falsche benutzt, dann hast du den Glauben nicht richtig. Oder von Äußerlichkeiten, Fernseher, Röcke, Musik. Alles Dinge, die immer wieder auf uns einprasseln, die uns immer wieder weismachen müssen. Das kleine bisschen fehlt noch, damit du den Glauben ganz verstehst, ganz begreifst. Und Johannes macht hier jetzt deutlich, das Einzige, was zählt, ist, ich kenne Jesus. Und mein Jesus ist der gleiche, egal was kommt. Und manchmal sind es auch ganz banale Sachen, die auf uns einprasseln, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und dann wirst du konfrontiert mit, nur Bio ist gesund. Nur diese Diät solltest du machen. Nur diese Kindererziehung ist online gesagt, ist die richtige. Und nur diese Sportart ist die richtige. Und es wird beinahe religiös beworben und Christen kaufen, lassen sich da billig verkaufen für die Erkenntnis Christi. Du kennst Christus, das ist Priorität Nummer eins und nichts darf diese Priorität wegnehmen. Und wie gesagt, es gibt viele Dinge im Glaubensleben, wo du noch wachsen wirst, wo du viele Dinge erkennen wirst, aber diese eine Erkenntnis von Christus, die hast du und die bleibt und da lass dich nicht von abbringen. Philipper 3, Vers 8 schreibt Paulus, ja wirklich, ich achte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Es gibt keine größere Erkenntnis. Deshalb lass dir nicht einreden, du brauchst nur was anderes, um deinen Glauben zu vervollständigen. Halte fest an dem, was dir von Anfang an übermittelt wurde und halte fest an dem, der schon von Anfang an war und der bis in Ewigkeit derselbe bleiben wird. Denke nicht, du brauchst noch was anderes, um deinen Glauben zu vervollständigen. Und es sind zwei Tatsachen, die wir gesehen haben, die den Erfolgsgarant für dein Glaubensleben ausmachen. Und Johannes gibt uns jetzt noch eine dritte Tatsache, die den Erfolgsgarant für dein Leben ausmacht und das ist der dritte, du hast überwunden. Du hast überwunden. Wir lesen in Vers 13. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und stellt euch mal einen jungen Mann vor, vielleicht ein bisschen jünger als ich, der vor Muskeln strotzt, der Energie ohne Ende hat, der essen kann, was er will, wann er will, wie viel er will und man sieht es ihm nicht an. Und dieser Mann führt ein Leben im Wettbewerb. Alles ist ein Wettbewerb. Wer ist schneller? Wer kann mehr essen? Wer kann mehr tun? Wer ist der Stärkere? Wer hält länger durch? Und so können wir diesen jungen Mann uns vorstellen, zu dem Johannes hier redet und wie er uns Christen hier bezeichnet. So einem jungen Mann, wenn du dem sagst, du hast den Feind überwunden, du bist der Gewinner. So ist jeder Christ vor Gott. Du bist ein Gewinner vor Gott. Du bist wie ein junger Mann, der den Gegner besiegt hat und vor Stolz darüber strotzt. Nun, wen hast du besiegt? Johannes spricht hier von dem Bösen. Und wen er meint, ist Satan. Und jetzt fragst du dich ja, aber wie habe ich denn Satan überwunden? Muss ich denn nicht noch immer gegen ihn kämpfen? Und auch hier wieder, das ist an und für sich richtig. Satan ist aktiv und Christen müssen sich vor ihm hüten. 1. Petrus 5, Vers 8 schreibt es ganz deutlich, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also, der Christ hat dem Satan regelmäßig zu widerstehen. Und wieder stehen wir hier, wie bei den ersten zwei Punkten auch, stehen wir hier wieder zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, Johannes spricht hier nicht von der täglichen Praxis, sondern er spricht von der Stellung, die du vor Gott hast, das, was er vollbracht hat. Und wir sehen als Gegensatz dazu, zum Beispiel in Epheser 2, Vers 2, dort schreibt Paulus an die Epheser, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also, Fürsten der Macht der Luft, das ist Satan. Und als du noch nicht gläubig warst, warst du in dem Herrschaftsbereich von Satan, unter seiner Kontrolle. Und jetzt bist du nicht mehr in seinem Machtbereich. Jetzt bist du in Gottes Machtbereich. Und warum ist das so? Weil Jesus selbst den Satan am Kreuz besiegt hat. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. In seinem Tod hat Christus den Teufel besiegt. Und daher kann Johannes auch sagen, du hast den Satan besiegt. Du hast ihn überwunden. Du bist nicht mehr ein Knecht von ihm, sondern ein Knecht Gottes. Du bist also dieser Sklaverei entflohen, die ein Ungläubiger hat. Ein Ungläubiger muss, kann und will nur die Taten des Teufels tun. Aber wenn du ein Christ bist, dann hast du ihn überwunden und du sagst, ja, ich glaube, dass Satan von Christus überwunden wurde. Das beantwortet immer noch nicht ganz die Frage. Du akzeptierst jetzt, ja gut, Jesus hat für mich Satan überwunden. Aber wie wirkt sich das jetzt aus in meinem Leben? Wie kann ich den Satan angehen? Und Johannes hört nicht auf dabei, sondern er fügt jetzt noch ein paar Sachen hinzu. In Vers 14 schreibt er wieder an die jungen Männer. Dort heißt es, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. So, Johannes gibt hier zwei Gründe, wie du im Alltag den Bösen überwindest und wie du ihn überwunden hast. Und der erste Grund ist, weil du stark bist. Und der zweite Grund, weil das Wort Gottes in dir bleibt. Nun lass uns mal verstehen und forschen, was Johannes hier meint, wenn er davon redet, dass du stark bist. Die Bibel spricht beispielsweise in Psalm 18, Vers 2, dort ruft David selber aus. Psalm 18, Vers 2, dort schreibt er, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. David hat schon erkannt, die Stärke ist Gott. Meine Stärke ist Gott. Und ähnliches sehen wir dann auch in 2. Korinther 12, wo wir Paulus sehen, wie er leidet. Er findet sich in einer Not und er schreit sogar, er wird von einem Engel Satans geschlagen. Und er geht zu Gott, er fleht und er betet, Herr, nimm diese Not von mir. Und dann antwortet ihm Gott in 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Dort sehen wir das. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Eben, das ist es, diese Not, die er beschreibt. Um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und jetzt die Antwort von Gott. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit ich die Kraft Christi bei mir wohne. Was Paulus in der Situation begreifen musste, ist, dass Stärke von Gott kommt. Und dass die Schwachheit, die du menschlich hast, dazu führt, dass Gott sich in seiner Stärke noch umso mehr verwirklichen kann. Wahre Stärke zeigt sich in der größten menschlichen Schwachheit. Und diese Stärke ist es, von der Johannes schreibt, das ist die Stärke, die du in Christus hast. Und so führt er weiter in Vers 14, das Wort Gottes bleibt in euch. Und jetzt sagst du wieder, ja Mensch, ich kenne doch die Bibel nicht auswendig. Wie soll das ganze Wort in mir sein? Was ist damit gemeint? Und eine andere Frage, die wir stellen können, was hat dich zum Glauben an Christus geführt? Das Wort Gottes. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Oder in 1. Thessalonicher 1, Vers 6, dort denkt Paulus an die Bekehrung der Thessalonicher. Dort schreibt er, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zur Vorbildern geworden seid. Auch hier, sie haben das Wort aufgenommen, sie haben sich dadurch verändert und sie wurden zu Vorbildern für die Region um sie herum. 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Christi. Also die Bekehrung wurde überhaupt erst ausgelöst durch das Wort Gottes. Es wirkte in dir. Und deshalb ist es auch so absurd, wenn Christen die Bibel vernachlässigen können, wenn sie sie nicht lesen und wenn sie sie nicht lieben. Das, was Johannes in Kapitel 2, Vers 3 auch schon deutlich gesagt hat. Denn dieses Gesetz, dieses Wort hat dich überhaupt erst zu dem gemacht, der du heute bist. Dieses Wort ist es, das wahr ist, dieses Wort ist es, das die Macht hat, dich zu verändern. Und dieses Wort ist es auch, mit dem du den Satan überwunden hast. Nun, Satan geht umher mit List und Lügen. Und Satan versucht immer wieder, auch Gläubige, von einem anderen zu überzeugen. Nun liest du beispielsweise deine Bibel, kommst an Stellen, die du nicht ganz verstehst, und Satan redet dir ein, das kann doch nicht wahr sein. So wie der Teufel damals zu Eva gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, und ganz subtil, ganz indirekt von hinten kommt er so, ja, bist du dir wirklich sicher, dass das wahr ist, dass Gott es wirklich gesagt hat? Und so wirkt der Teufel heute noch. Und wenn du mit Zweifel kämpfst und an der Existenz Gottes zum Beispiel zweifelst, dann greift Satan genau dort an, ob er denn wohl wirklich existiert. Oder du zweifelst an der Güte Gottes. Wie kann Gott um alles in der Welt ein guter Gott sein, bei all dem, was ich Tag für Tag durchmache? Und auch dann greift Satan genau dort ein. Ist er wirklich gut? Und so wirst du dich ständig, ständig in deinem Glaubensleben in diesem Kampf befinden, in dem Satan dir einreden will, dass Gott ein anderer ist als der, den die Bibel uns offenbart. Und dann besteht die Gefahr, dass du dich treiben lässt und dass du dich gehen lässt, dass du dich entmutigen lässt. Und deshalb ist diese Erinnerung so wichtig an dich. Du hast den Satan überwunden durch Christi Tod am Kreuz. Und nun denkst du, du bist schwach. Dann erkenne Christus als deine Stärke. du zweifelst an Gottes Wort, dann erkenne, dass dieses Wort dich errettet hat, dass dieses Wort in dir gewirkt hat. Und es war dieses Wort, mit dem Christus selbst den Satan in die Flucht geschlagen hat. Dein Erfolgsgarant in deinem Leben, wenn Satan angreift, ist der. Du, Satan, bist schon längst besiegt. Und ich kann dir widerstehen durch das, was Christus getan hat. Nun, ich habe euch zu Beginn diese völlig absurde Geschichte erzählt, das gebe ich zu. Jetzt stellt euch das Szenario noch mal ein bisschen anders vor. Sagen wir, du bist Chirurg. Du hast schon unzählige Transplantationen gemacht. Du bist in guter Form. Du bist im Bereitschaftsdienst. Du wirst angerufen. Du stehst an diesem OP-Tisch. Und jetzt sagst du den Leuten, nee, ich kann das nicht. Dann hoffe ich schwer, dass mindestens eine Person dir deutlich die Leviten liest und dir sagt, was hältst du eigentlich von dir selber, dass du das jetzt so sagst? Diese Person stirbt, wenn du dich nicht zusammenreißt. Oder stell dir einen Fußballer vor. Der ist topfit. Die Konditionen sind perfekt. Der Rasen ist gut, die Stimmung ist gut, es sind viele Fans da, die ihn anfeuern. Und er steht da und lässt den Ball an sich abprallen. So ist ein Christ, der sich weigert, der Bibel gehorsam zu sein. Johannes sagt hier deutlich, du hast alles. Du hast alles bekommen, um ein erfolgreiches Leben in Christus zu führen. Und nun sagst du vielleicht, wenn du vor Entscheidungen im Leben stehst, du sagst dir vielleicht selber, naja, ich bin einfach noch nicht so weit, das Richtige zu tun. Oder du sagst auch einfach nur, nee, ich kann das einfach nicht. Oder vielleicht sagst du sogar, ich bin einfach so. Oder die Umstände sind schuld. Und dann lässt du dich gehen, du tust nicht das, was die Bibel dir sagt. Du schummelst, weil die Lehrerin ja so doof ist. Du bist nörgelig und sagst, naja, ich habe einfach schlechte Laune. Du bist zornig und es ist immer die andere Person schuld. Und dann bist du nicht bereit, anderen zu vergeben und lässt es auch einfach auf dir sitzen. Du verplemperst Zeit bei Sachen, die wertlos sind und hast aber irgendwie eine Entschuldigung dafür, weil du sagst, du hast ja das Recht dafür. Oder du reagierst ungehalten, wenn dir irgendjemand in den Weg steht und vergehst ständig Sünden in der Hoffnung, Gott wird mir ja gnädig sein. Dabei verlässt du die Bibellese, du betest nicht mehr. Stell dir das mal vor. Du bist topfit in Gottes Augen. Du hast alles, was du brauchst, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Wer bist du dann, dass du das Gut Gottes verschwendest? Mit so einer Haltung sagst du, mein Gott ist klein. Mein Gott kann nicht viel machen. Mit so einer Haltung lästerst du den Gott, der Tote auferstehen lässt, der dich errettet hat, der dich verändert hat, der dich so verändert hat, dass du jetzt vor ihm stehst als ein Kind Gottes, dessen Sünde vergeben sind, der die Erkenntnis Christi hat und der den Satan überwunden hat. Wer bist du zu sagen, ich kann das nicht? Du hast diese neue Identität. Und wir brauchen diese Hoffnung, wir brauchen den Zuspruch. Es werden immer wieder Situationen im Leben kommen, die nicht einfach sind. Und es sind immer wieder Sachen da, mit denen wir kämpfen. Aber wir müssen eins wissen, Gott lässt uns nicht los. Und er hat uns alles gegeben, um erfolgreich vorwärts zu gehen und mit ihm über die Ziellinie zu gehen und bei ihm in Ewigkeit zu sein. Ich habe keinen Grund, ich habe keine Entschuldigung, faul zu sein. Ich habe keine Entschuldigung, nicht das zu tun, was er mir sagt. Und deshalb, sei ermutigt, geh voran, wenn du fällst, steh wieder auf, mach weiter, noch einmal. Gott hat die Kraft, Gott hat die Macht, er hat sie bewiesen und er wird es weiter tun, bis du bei ihm im Ziel bist. Lass nicht los, lass diese Hoffnung und diese Tatsachen, die den Erfolgsgarant für dein Glaubensleben darstellen, nicht los. Und du sagst jetzt, ich kann in seinem Namen vorwärts gehen. Ich kann durch seine Kraft vorwärts gehen. Ich kann durch das, was er an mir bewirkt hat, vorwärts gehen. Man sagt bei Sportlern häufig, wenn sie wenn sie nicht gut spielen, dass es an ihrem mangelnden Selbstvertrauen liegt. Bei Christen liegt es an mangelndem Gottvertrauen. Gott wirkt in dir und Gott hat dir alles gegeben, damit du dieses Leben gemäß seinem Wort leben kannst. Ergreife diese Hoffnung und gehe vorwärts. Lass mich beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch dafür, dass du uns Passagen gibst, die uns manchmal in die Bredouille bringen, die uns einfach davor stellen, dass wir erkennen, dass das Leben nicht einfach ist und dass wir viele Dinge zu lernen haben und dass wir viele Konfrontationen in unserem Leben durchmachen müssen, wo es uns nicht einfach fällt, Herr. Herr, und das erkennen wir an und wir wissen, dass es so ist. Wir wollen aber umso mehr im Vertrauen vorwärts gehen, dass du, o Herr, an uns gewirkt hast, dass du uns verändert hast, dass du uns eine neue Identität gegeben hast, dass du eine Hoffnung gegeben hast, in der wir vorwärts gehen können. Herr, ich bitte dich darum, dass wir in dieser Motivation vorwärts gehen, dass wir ein Zeugnis für dich sind, Herr, und dass wir deinen Willen an unserem Leben verwirklicht sehen. Amen.